Managed Investmentfonds, Renditegrab oder sinnvolles Anlageinstrument? Sind ETF der Königsweg? Mein Name ist Volker Mauck und ich freue mich, dass Sie meinen Podcast ausgewählt haben. Die letzte Folge hat sich mit einem Vergleich der unterschiedlichen Vergütungsmodelle in der Finanzberatung beschäftigt. In der heutigen Ausgabe betrachten wir zwei unterschiedliche Anlageinstrumente näher. Einerseits den klassischen, von einem Fondsmanager verwalteten Investmentfonds, also den sogenannten aktiv gemanagten Fonds. Und sozusagen als Gegenstück den ETF, das kostengünstige passive Investment. Wichtig, es handelt sich nicht um Anlageberatung, es werden keine Empfehlungen ausgesprochen, nur allgemeine Informationen. Bitte klären Sie Ihre persönlichen Erfahrungen, Ihre Risikotragfähigkeit und Ihre Risikobereitschaft im Beratungsgespräch. Es wird keine Haftung für den Erwerb von Anlagen auf Basis der im Podcast gemachten Aussagen übernommen. Los geht's! Bevor wir zum versprochenen Vergleich kommen, erscheint ein kurzer Blick auf die grundsätzliche Ausgestaltung der beiden Fondstypen sinnvoll. Hinsichtlich der allgemeinen Funktionsweise von Investmentfonds verweise ich gern nochmal auf die zweite Podcast-Folge zu den unterschiedlichen Anlagemöglichkeiten. Beginnen wir mit den klassischen, den aktiven Fonds. Hier bietet ein Vermögensverwalter sein Know-how breiten Kundengruppen an. Das Ganze sehr einfach in einem Fonds gebündelt, bereits mit kleineren Anlagebeträgen. Einen Fondsanteil bekommen Sie oft schon für unter 100 Euro. Der Vermögensverwalter stellt bei Fondsauflage sein Konzept oder seine Idee vor. Er definiert seine Anlagegrundsätze, also handelt es sich um einen Aktienfonds, ein Anleiheninvestment oder einen Mischfonds. Verfolgt er bestimmte Anlageschwerpunkte oder Themen? Spielen regionale Aspekte eine Rolle, beispielsweise ein reiner Deutschlandfonds? Verfügt er über besondere Kompetenzen, zum Beispiel im Risikomanagement hat er zum Beispiel ein KI-gesteuertes Modell? Er veröffentlicht einen Verkaufsprospekt und wenn der Fonds erstmal aufgelegt ist, gibt es monatliche Berichte über den Verlauf. Es gibt Halbjahresdokumentation und Jahresberichte. In diesen Monatsberichten können die Anleger halt in einer kurzen Übersicht die wesentliche Entwicklung des Fonds im Laufe des letzten Monats und die größten Positionen entnehmen. Ja, und wer Interesse hat, der kann dann ganz leicht über seine Hausbank oder seine Direktbank sich an dem Fonds beteiligen und sich einfach Anteile des Fonds ins dort geführte Depot legen. Das können ganz kleine Beträge sein, können aber auch sehr, sehr große Vermögenswerte sein, die, wenn man es will, in einem Fonds unterbringt. An dieser Stelle kurz noch ein Stichwort aus der zweiten Podcast-Folge. Und dieses Stichwort heißt Sondervermögen. Bei Investmentfonds, das gleiche gilt für ETF, handelt es sich um ein sogenanntes Sondervermögen. Das heißt, das Geld der Anleger wird getrennt vom Vermögen des Vermögensverwalters oder der Depotbank betrachtet. Das hat den Vorteil, dass sollte einer von beiden, also der Vermögensverwalter oder die Depotbank, in Schwierigkeiten geraten, das Geld der Anleger davon nicht unmittelbar betroffen ist. Das ist ein ganz wesentliches Sicherheitsmerkmal von Investmentfonds. Grundsätzlich erwirbt der Kunde bei aktiven Fonds halt ein professionelles Management. Er kauft sich die Expertise des Vermögensverwalters. Er bekommt eine breite Streuung der Anlagen, natürlich immer gemäß Fondskonzept, also ein reiner Aktienfonds wird natürlich hauptsächlich Aktien kaufen, während ein Mischfonds durchaus zahlreiche Anlageklassen berücksichtigen kann. Der Kunde muss sich wenig kümmern und das Ganze ist sehr übersichtlich. Er bekommt sozusagen eine gesamte Vermögensverwaltung in einem einzigen Wertpapier. Der gesamte Wert dieser Vermögensverwaltung wird handelstäglich ermittelt und auf einen einzelnen Anteil heruntergerechnet. Man kann also am Anteilwert sehr leicht die Entwicklung der kompletten Vermögensverwaltung ablesen. Und je nachdem, wie viele Anteile Sie im Depot haben, multiplizieren Sie diesen Anteilwert damit und haben sofort Ihr angelegtes, aktuelles, tagesaktuelles Vermögen. Warum mache ich das als Kunde? Warum kaufe ich so einen aktiven Fonds? Nun, das eine ist die Bequemlichkeit. Sie müssen sich um wirklich nicht viel kümmern. Es sind sehr spezielle Fondskonzepte erhältlich. Sie haben die Möglichkeit, sich die Expertise erfolgreicher Manager bereits mit kleinen Beträgen nutzbar zu machen. Es ergeben sich Chancen auf Überrenditen zum Markt, wenn also das Management besonders gut ist bei der Erwirtschaftung von Erträgen. Oder aber auch, Sie erwarten geringere Risiken im Vergleich zu den Marktschwankungen. Also es gibt durchaus auch Fonds, die sich vor allen Dingen auf Risikosteuerung spezialisiert haben. Ja, warum macht der Fondsmanager das überhaupt? Ganz einfach gesagt, die meisten wollen einfach Geld verdienen. Über breite Publikumsfonds erhalten Sie Zugang zu sehr vielschichtigen Kundenkreisen. Gerade eben auch, wenn Sie Zugang zu Banken oder Sparkassen und deren Vertrieben haben. Manchmal sind es einfach auch klassische Vermögensverwalter, die sich also bisher um primär vermögende, sehr reiche Kunden kümmern und die ihre Strategie auch Kleinanlegern zugänglich machen wollen. Unterm Strich ist es für Vermögensverwalter ein gutes Geschäft. Sie erhalten laufende Fondsvergütungen für das Management und je größer das Fondsvolumen, desto höher sind die Einnahmen. Und wenn man mal am Markt sich umguckt, erfolgreiche Konzepte auch außerhalb von Banken erreichen schon mal hunderte Millionen, manchmal sogar Milliardenbeträge. Und da kommen dann schon schöne regelmäßige Beträge zusammen und vor allen Dingen handelt es sich dabei eben auch um sehr stabile Einnahmen, weil diese Provisionen werden ja aus dem laufenden Fondsvermögen entnommen und das Volumen des Fonds verändert sich jetzt nicht urplötzlich innerhalb eines Monats, jedenfalls nicht, wenn es keine außergewöhnlichen Umstände gibt. Und genau darin ist auch der Hauptkritikpunkt der Skeptiker aktiver Fonds die hohen Kosten. Man argumentiert und sagt einerseits hohe Kosten für das Management, andererseits schaffen es viele gar nicht, dem Anleger einen Mehrertrag zu generieren. Und Mehrertrag meint eine bessere Wertentwicklung als der Markt. Und weil es ist per se erstmal keine Leistung, wenn ein Fonds nur deshalb steigt, weil gerade alles hochgeht. Also das Ziel des aktiven Fondsmanagers sollte es schon sein, seine Benchmark, seine Messlatte zu schlagen. Und wichtig bei klassischen Fonds, das muss man halt aber auch beachten, die laufenden Fondskosten, also das sind Kosten, die Sie als Kunde nicht direkt von Ihrem Konto bezahlen, sondern die werden aus dem Fondsvermögen abgeführt, beeinflussen damit natürlich die Rendite negativ. Also diese laufenden Fondskosten bezahlen oft halt auch gleich den Vertrieb mit, also Ihren Berater oder die Bank oder Ihre Sparkasse. Das Stichwort hierfür sind Bestandsprovisionen. Und daher haben diese aktiven Fonds häufig Verwaltungsvergütungen, die insgesamt zwischen 1-2% pro Jahr ausmachen, manchmal auch höher. Und dazu kommt dann beim Kauf oft noch der sogenannte Ausgabeaufschlag, den dann der Vertrieb, also Ihre Bank, Ihre Sparkasse, Ihr freier Vermittler bekommt. Das können durchaus auch nochmal 3-5% vom Anlagevermögen sein. Und die dominierenden Banken und Sparkassen haben in der Regel eigene Fondsgesellschaften. Also die Namen sind Ihnen sicher schon mal begegnet. Die Deutsche Bank hat die DWS, die Sparkassen die DK, die Volksbankengruppe, die Union. Also da gibt es einige Fondsgesellschaften am Markt. Und das macht gerade diese aktiv gemanagten Fonds mit laufenden Vergütungen für diese Banken doppelt interessant, weil die eigene Fondsgesellschaft verdient als Verwalter stabile Managementgebühren und die Institute selbst erhalten über ihre Vertriebseinheiten, also zum Beispiel die Filialen, Bestandsprovision und die Ausgabeaufschläge beim Kauf. Und da findet sich dann schnell der Grund, warum Banken überwiegend aktive Fonds vertreiben. Und zudem werden Kunden meiner Erfahrung nach überproportional viele und bei manchen fast nur hauseigene Produkte empfohlen. Und bei vielen der dort angebotenen aktiven Fonds stellt sich dann tatsächlich die Frage nach dem Kundennutzen. Sowohl im Vergleich zu kostengünstigen ETF, aber auch zu besseren aktiven Angeboten fremder Anbieter. Und daher sagen Kritiker gleich, das ist doch alles Quatsch. Nur passive Fonds, also ETF heißt ja Exchange Traded Fund, also an der Börse gehandelte Fonds, oder Indexfonds sagt man auch synonym oft als Begriff, die sind das Wahre. Wie der Name schon sagt, bei ETF werden die halt über die Börse gekauft und nicht von der Fondsgesellschaft erworben in aller Regel. Und auf diesem Weg bekommt der Vertrieb, also auch die Bank, Sparkasse, keinen Ausgabeaufschlag und in aller Regel auch keine Bestandsprovision. Die meisten Banken nehmen vergleichsweise geringe Transaktionskosten für die Abwicklung. Das ist nach Bank oder Direktbank, bei der sie ihr Depot haben, sehr unterschiedlich. Insgesamt kann man sagen, dass diese ETF- oder Indexfonds, ich will das jetzt hier wirklich mal immer synonym verwenden, auch wenn es nicht 100% immer das Gleiche ist, diese ETFs sind sehr kostengünstig. Sie haben kein Management. Die Entwicklung ist einfach an einen Markt gekoppelt. Das Ganze erfolgt meist regelbasiert und die Logik dahinter ist einfach, dass sie sagen, naja, wenn es ein aktiv gemanagter Fonds sowieso nicht schafft, den Markt zu schlagen, dann suche ich doch gar nicht erst nach der Nadel im Heuhaufen, sondern ich kaufe mir gleich den ganzen Heuhaufen, sprich den Markt. Und für die meisten dieser Märkte gibt es Messlatten, das sind die sogenannten Indizes. Man wählt sich also seinen Anlageschwerpunkt aus, als Beispiel deutsche Aktien, sagt, ich will irgendwas in deutschen Aktien machen und sucht sich den dazu passenden Index. Der bekannteste in Deutschland ist der deutsche Aktienindex DAX, der umfasst die 40 wichtigsten Werte des deutschen Aktienmarktes. So, und dann baut der Fonds ohne weitere Managementleistung einfach den Index nach und passt ihn jeden Abend an die aktuelle Tagesentwicklung an. Und das machen heute Computerhandelsprogramme weitgehend automatisch. Und die Wertentwicklung soll einfach nur nah an der Indexentwicklung, also in dem Fall an der DAX-Entwicklung sein. Der soll nicht mehr bringen, aber natürlich auch nicht weniger. Da das Ganze nicht sehr aufwendig ist, fallen halt nur sehr geringe Kosten an, also im Extrem unter 0,1% im Jahr Verwaltungskosten, in aller Regel eher so zwischen 0,2 und 0,5% pro Jahr. Inzwischen gibt es auch eine breite Auswahl an ETF, wenngleich sich dadurch die Konzeption und Kostenstruktur dann auch wieder von diesem puristischen Ideal ein Stück weit entfernen. Für Aktien sind Indexfonds deutlich besser geeignet als für Anleihen oder andere Anlageklassen. Man muss wissen, das Gewicht in einem Index richtet sich oft nach dem Marktwert der Unternehmen und nach dem tatsächlich frei verfügbaren, handelbaren Aktien an der Börse. Also wenn großer Familienbesitz ist, Großaktionäre, deren Aktien gar nicht gehandelt werden können, wird deren Anteil häufig herausgerechnet. Und bei Aktien, da handelt es sich ja um Eigenkapital. Und da kann man also sagen, je wertvoller das Unternehmen, also je mehr Eigenkapital dahinter steckt, desto mehr Gewicht hat dieses Unternehmen im Index. Das ist erstmal plausibel. Bei Anleihen oder Rentenwerten, wie man sagt, handelt es sich ja um Fremdkapital, also um Kredite. Und bei Anleihen haben also Staaten und Unternehmen mit den meisten ausstehenden handelbaren Papieren, mit anderen Worten, mit den meisten Schulden, oft das höchste Indexgewicht. Und das lässt sich leicht vor Augen führen. Hohe Verschuldung per se ist jetzt nicht unbedingt erstmal ein Qualitätsmerkmal. Und deshalb habe ich halt bei Renten-ETF häufig auch eine gewisse Negativübergewichtung, will ich es mal nennen. Also können wir als Fazit für passive Fonds festhalten: Man bekommt die Marktentwicklung abzüglich relativ geringer Kosten. Wofür also einen teuren Manager aktiver Fonds bezahlen, wenn es nachgewiesenermaßen langfristig nur 10-15% von ihnen überhaupt schaffen, besser als der Markt abzuschneiden? Ja, und an der Stelle könnte diese Folge eigentlich beendet sein, wenn es dann so eindeutig wäre. Und für viele Anhänger des passiven Ansatzes ist es tatsächlich so eindeutig. Auch medial oder bei Verbraucherschützern wird mit dieser Wertung schnell argumentiert. Ganz so klar ist für mich die Sache dann doch nicht, wobei ich Folgendes sofort zugestehe: Für Anleger mit Interesse an Wirtschaft, an Geldanlage, mit gewisser eigener Expertise, mit einem langen Zeithorizont, mit Durchhaltevermögen und einer belastbaren Risikoverträglichkeit sind ETF, zumindest bei Aktien, eine gute Option. Sehr geringe Kosten und eine marktnahe Wertentwicklung sind langfristig nicht schlecht und müssen von Verwaltern mit höheren Kosten erstmal geschafft werden. Das Gleiche gilt mit Einschränkungen auch für einfache Sparpläne. Ich nutze ETF und Indexfonds auch, sowohl privat als auch für Kunden. Nur, und das ist wichtig, der eben gerade ausführlich beschriebene Anlegertypus ist zumindest in Deutschland, ehrlich gesagt, nur eine ziemlich kleine Gruppe, wenngleich im Moment etwas zunehmend. Den Kostenvorteil von ETF erkennen immer mehr Menschen. Sie werden ja auch ständig als Königsweg empfohlen. Beim Interesse hört es bei vielen schon auf. Also sexy ist das Thema Wertpapiere für die wenigsten. Mit der Expertise ist es dann auch so eine Sache, gerade auch wenn die persönlichen Interessen eigentlich ganz woanders liegen. Kein Problem, sagen dann die Kritiker der aktiven Fonds, kaufst du dir einfach einen möglichst breit gefassten ETF, zum Beispiel auf den Weltaktienindex, den MSCI World. Der ist extrem kostengünstig, umfasst mehr als 1000 Aktien und das Ganze noch weltweit, also alles super. Allerdings in Wirklichkeit enthält dieser Index beispielsweise 67% Aktien aus den USA. Platz 2 Japan ist gerade mal noch mit 6% vertreten, dazu noch ein bisschen Europa. Das sonstige Asien oder Emerging Markets, also aufstrebende Märkte wie zum Beispiel China oder Indien, auch Südamerika, sind fast gar nicht enthalten. Und von den 2/3 ohnehin schon US-Aktien ist ein extrem hoher Anteil eine Handvoll großer Technologieunternehmen. Also allein Apple ist fast so stark wie das zweitgrößte Land Japan und doppelt so hoch gewichtet wie alle deutschen Unternehmen im Index zusammen. Und das entspricht halt auch der gegenwärtigen Stärke dieser Unternehmen und lief einige Jahre, zusammen auch mit dem starken US-Dollar, sehr gut. Gerade weil Technologiewerte boomten. 2022 dann aber zum Beispiel nicht mehr so. Und was die Zukunft bringt, das weiß heute niemand. Also ein Mindestmaß an Informiertheit und Interesse sollte man doch schon mitbringen, gerade wenn die Anlagebeträge größer werden. Und ein ETF-Investment auf den heimatlichen DAX beispielsweise wäre seit Beginn des Jahrtausends, immerhin also jetzt schon 23 Jahre, salopp gesagt auch nur so mittelprächtig gelaufen. In einem gesamten Index kann halt, also in einem gesamten Heuhaufen, kann halt auch eine Menge Murks dabei sein. Das muss man einfach wissen. Und damit bin ich eigentlich auch bei meinem Kernpunkt. So rational wie unterstellt sind die wenigsten Menschen, die ich kenne. Man spricht hier gern vom Homo economicus, aber den halte ich persönlich wohl eher für ein Fabelwesen. Rational ist es völlig richtig, über lange Zeiträume möglichst auf kostengünstige Aktieninvestment, zum Beispiel als ETF, zu setzen, auf Absicherung zu verzichten und Schwankungen einfach auszusitzen, eventuell in Krisenzeiten sogar aufzustocken. Aber so ticken die meisten Menschen nicht. Gerade längere Krisen erleben sie als psychologisch sehr belastend. Verluste werden nachweislich doppelt so stark empfunden wie gleich hohe Gewinne. Viele Anleger halten ungefilterte Verluste, will ich es mal nennen, einfach nicht gut aus. Und dann suchen sie halt doch Rat und Sicherheit. Und jetzt erleidet der so einfache ETF-Ansatz, also MSCI World rein, fertig, schnell Risse. Natürlich kann ich auch ein breites ETF-Portfolio zusammenstellen. Aber dann benötige ich doch eigenes Fachwissen oder halt externe Expertise. Und man sollte schon mal gehört haben, was einen synthetischen oder einen physisch replizierenden Index ETF so unterscheidet. Und damit ist dann ein wesentlicher Teil des Kostenvorteils dahin. Denn die separaten Beratungskosten bei aktiven Fonds sind ja über die Provisionen großteils bereits bezahlt. Die separaten Beratungskosten fallen in den Vergleichsrechnungen zu ETF ganz einfach oft unter den Tisch. Und das gilt noch mehr bei persönlichem Gesprächsbedarf. Guter, fachkundiger Rat, gerade im persönlichen Austausch, kostet nun mal Geld. Und genau deshalb haben aktive Fondskonzepte durchaus ihre Berechtigung. Sie können bei vernünftiger und unabhängiger Beratung den Anleger genau bei seinen persönlichen Risikopräferenzen abholen. Die Streuung auf verschiedenste Strategien kann die Schwankungsintensität, man sagt Volatilität, des Portfolios deutlich reduzieren und gerade auch die maximalen Rückschläge in Extremsituationen begrenzen, den Maximum Drawdown, das ist der Fachbegriff dafür. Aus rationaler Sicht macht das total unsinnig erscheinen, weil rein finanzmathematisch ein MSCI World Index Aktienfonds auf lange Sicht oft besser abschneidet als die meisten aktiv gesteuerten Portfolien. Aber eben nur, wenn der Anleger die Phasen starker Rückgänge wirklich aus- und durchhält. Und das verursacht für viele Menschen viel zu hohe psychologische Kosten, welche dann oft eben doch zu Panikverkäufen in besonders ungünstigen Situationen führen. Damit das nicht falsch rüberkommt. Natürlich muss eine Anlage langfristig vernünftige Erträge bringen, welche die anfallenden Kosten rechtfertigen. Und das ist mit geringeren Kosten leichter als mit hohen. Und bei einem, nur mal als Beispiel, nur auf den DAX konzentrierten aktiven deutschen Aktienfonds fällt es in der Tat schwer, einen Mehrwert gegenüber einem fast gleichartigen ETF auszumachen. Aber für die meisten Menschen spielen gut ertragbare Risiken die wesentlich größere Rolle als der letzte Renditepunkt. Sonst würden nicht die ganzen, oft völlig unsinnig und teuren Garantieprodukte von Banken und Versicherungen verkauft werden können. Und diese Risikokontrolle können breit diversifizierte und aktiv gesteuerte Fonds oft wesentlich besser leisten als reine Indexfonds oder auch als Garantieprodukte. Letztlich schaffen es ja einige Vermögensverwalter recht zuverlässig, die Marktentwicklung zu erreichen oder zu schlagen. Mit guter und möglichst unabhängiger Beratung kann man durchaus einige dieser langfristig überzeugenden Vermögensverwalter finden und für sich nutzen. Auch mit kostengünstigen ETF lassen sich natürlich sehr effektive Portfolien zusammenstellen. Aber diese externe Expertise kostet dann eben auch. Zusammen mit persönlicher Betreuung kommen auch hier oft mehr als 1% jährliches Honorar oder Servicegebühr obendrauf. und dann relativiert sich der beworbene Kostenvorteil eben schnell. Also zusammengefasst, fachkundige Beratung ist eine qualifizierte Dienstleistung. Do-it-yourself als Billiglösung kann klappen, oft aber nicht. ETF als quasi kostenfreier Königsweg zur erfolgreichen Anlage wird für eher uninteressierte Investoren ein realitätsferner Wunsch bleiben. Die vordergründige Kostenersparnis wird bei fehlendem Know-how häufig auf der Ertragsseite überproportional negativ durchschlagen. ETF sind sehr geeignete Optionen, ob als Beimischung oder als ganzes Portfolio. Aber auch hier ist eben Expertise nötig, eigene oder eben als zugekaufte Beratungsleistung. Aktive Konzepte haben ihre Berechtigung, wie langjährig erfolgreiche Investoren immer wieder beweisen. Aber es ist wichtig, die Kosten im Auge zu behalten. Und seien Sie grundsätzlich wachsam bei Angeboten Ihrer Hausbank, Ihrer Sparkasse oder Ihres Vermittlers. Ist der empfohlene aktive Fonds tatsächlich qualitativ so gut, dass er die höheren Kosten dauerhaft rechtfertigt? Gibt es gerade bei institutseigenen Angeboten nicht bessere Fonds fremder Fondsgesellschaften? Oft ist das so. Bei hauseigenen Fonds spielen die vorhin beschriebenen Interessenkonflikte, also das Mehrfacheinkommen für die Bank oder Sparkasse, eine sehr erhebliche Rolle. Ein kompetenter, bankunabhängiger Berater und Vermittler könnte eine mögliche Lösung sein. So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.